herzlich willkommen heute Abend im Kepler Salon. Wir werden uns heute Abend beschäftigen wir uns ja mit etwas sehr Naheliegendem im Kepler Salon, nämlich mit uns selber, vielmehr noch mit unserem Körper. Und ich möchte ganz herzlich Frau Michaela Schnieder begrüßen, die aus Wien zu uns gekommen ist, um mit uns heute so diese Reise in die Komplexität unseres Körpers sozusagen anzuleiten und uns durch diese Komplexität zu führen. Herzlich willkommen, Frau Schnieder. Frau Schnieder ist ja sehr gut, sozusagen hat einen sehr guten Hintergrund, um uns diese Komplexität zu vermitteln. Sie ist Medizinerin, sie ist Allgemeinmedizinerin mit einer Praxis in Wien, stammt aus Linz, hat Linz den Rücken gekehrt, das muss man jetzt ganz offen hier sagen, ja, aber das wollen wir ihr jetzt nicht längerfristig zum Vorwurf machen. Sie ist zurückgekehrt und das ist ja wichtig für heute Abend. Sie hat nicht nur eine Praxis für... Entschuldigung, das ist nicht ein Mikrofon. Nicht nur Praxis für Allgemeinmedizin in Wien, sondern sie ist auch als Arbeitsmedizinerin tätig. Wie sie mir gerade eben auch gesagt hat, die Requisiten, die sie hier schon mal vorbereitet hat für den Vortrag von ihr, dass die Anregung dafür kommt aus ihrer Tätigkeit als Theatermedizinerin, da ist sie so viel mit Schauspielern und Regisseuren und Requisiten konfrontiert, dass sie eigentlich damit nicht mehr leben kann ohne das. Und deshalb hat sie das auch für uns hier mitgebracht. Aber zusätzlich dazu beschäftigt sie sich eben auch mit sehr vielen Bereichen von Medizin. Sie ist eben keine sozusagen Scheuklappenmedizinerin, sondern sie beschäftigt sich auch mit beschäftigt sich weiterhin mit Akupunktur, mit verschiedenen Formen der asiatischen Medizin, mit energetischer Medizin. Und die Anregung dafür, wie sie mir so im Gespräch vorhin auch so einleitend mitgeteilt hat. Die Anregung dafür war einerseits die Arbeit mit den Patientinnen und Patienten, auch ein Bedürfnis, über das Instrumentarium hinauszugehen, das die Schulmedizin anbietet, um Probleme zu diagnostizieren, um Probleme zu lösen, aber eben auch, um Informationen zu vermitteln, um eben sozusagen Probleme überhaupt nicht entstehen zu lassen, den Präventionsaspekt. Und aus dieser Beschäftigung mit den Patienten, mit sich selbst, mit neuen Formen, alternativen Formen von Medizin, entstand ein Projekt, das ich eben hier ganz kurz vorgestellt habe, das LifeSphere-Projekt. Ein Projekt so an der Schnittstelle zwischen Kultur und Medizin als eine Idee einer neuen Form der Vermittlung von Medizin oder medizinischem Wissen, Körperwissen an eine größere Öffentlichkeit, um eben sozusagen das, was sie mit ihren Patienten und Patientinnen macht, eben auch einer größeren Öffentlichkeit anbieten zu können. Und dieses Projekt zielt halt darauf ab, sich besser selbst kennenzulernen, ein besseres Verständnis des Körpers zu entwickeln, nicht um dann anschließend das nächste Examen in Anatomie oder Physiologie an der Universität bestehen zu können, sondern ein gesünderer, zufriedener, vielleicht auch glücklicherer Mensch dann dadurch zu sein. Und wie sie das macht und wie sie sich das vorstellt, wird sie uns ja heute vermitteln. Und bevor sie beginnt, uns das eben vorzustellen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz ein paar technische Informationen mitgeben, die den Kepler Salon betreffen. Für diejenigen von Ihnen, die noch nicht hier waren, ein kurzer Hinweis auf diese kleinen Broschüren, die hier aufliegen und die zu jeder Veranstaltung produziert werden, wo Sie etwas mehr über Basisinformationen über die Veranstaltung erhalten, eine Kurzbiografie der Expertin finden, etwas auch über den Gastgeber, das heißt über mich finden. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit eben auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Becker, ich bin Historiker an der Uni Linz und als Historiker bin ich ganz und gar nicht dafür disponiert, eben hier mit Frau Schnieder in ein Fachgespräch einzutreten, sondern das wird ein ganz laienhaftes Gespräch sein. Und ich denke, davon werden wir hoffentlich dann auch alle profitieren. Für diese kleinen Broschüren gibt es auch so einen Sammelordner, den Sie auch erwerben können, wo man den einhängen kann. Aber man kann den natürlich auch gerne einfach so mitnehmen. Ganz kurz eben auch noch der Hinweis für diejenigen von Ihnen, die kulturpassmäßig sozusagen unterwegs sind, gibt es die Möglichkeit, einen Stempel für den Kulturpass an der Bar vom Kepler-Salon sich geben zu lassen. Und an der Bar vom Kepler-Salon kann man nicht nur Stempel für Kulturpässe kriegen, sondern vor allen Dingen auch Erfrischungen. Die Bar wird den ganzen Abend offen sein, wird auch während der Veranstaltung offen sein. Und wir haben natürlich großes Interesse, dass Sie hier im Saal bleiben und mit uns diskutieren. Aber wenn es sozusagen bei der Diskussion der Harntätigkeit und der Nierentätigkeit dann doch irgendwie der Durst plötzlich ganz brennend wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, mal kurz rauszugehen und sich was zum Trinken zu organisieren. Und die Atmosphäre, wie Sie hier sehen, ist keine Seminaratmosphäre, keine Vorlesungsatmosphäre, sondern es ist eine Salonatmosphäre. Und als solcher ist er ja auch dann gegründet worden, der Kepler Salon, also eine neue Art der Wissensvermittlung. Und die Expertin wird uns einen kurzen Input geben von etwa einer halben Stunde. Und dann anschließend haben wir eine gute Stunde Zeit, darüber zu diskutieren. Falls es während der Präsentation von Ihnen ganz dringende Nachfragen gibt, dann können Sie natürlich auch gerne dann auch diese Nachfragen einbringen. Aber wir werden einfach alle zusammen dann über das Projekt LiveSphere dann auch eine ganze Stunde diskutieren können. Und darauf freue ich mich schon, aber vorher freue ich mich schon sehr auf den Input von Frau Schnieder. Danke.
Ich danke Ihnen, Herr Becker, dass Sie mich so wunderbar hier eingeführt haben. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und sich zum Thema LiveSphere zu Hause fühlen im eigenen Körper informieren möchten. Vor rund einem Jahrzehnt ist für mich die Frage drängend geworden, was wissen die Menschen über sich und ihren Körper und wie finden die Menschen nach Hause zu sich? Als ich mein Medizinstudium begann, setzte ich mich intensiv mit dem Thema Körper auseinander. Und wie das nun mal so ist, wenn man sich mit etwas intensiv beschäftigt, man löst Fragen und stellt sich viele, viele neue Fragen. Ich war dann trotzdem so neugierig und ließ mich nicht davon abhalten, immer weiter in das Terrain des Körpers einzudringen. Und es ist mir eigentlich nach fast einem Vierteljahrhundert eine große Freude, dass ich noch immer staune und begeistert bin über das Wunderwerk Mensch. Und die Essenz dieses Abends ist es eigentlich, Ihnen diese Begeisterung und diese Freude heute mit auf den Weg zu gehen, wenn Sie nach Hause gehen. Die Komplexität eines Themas sollte jedoch, wie es das Wunderwerk Körper an sich darstellt, sollte niemals davor abschrecken, jedoch ganz einfache Fragen zu stellen. Die sind auch manchmal sehr schwierig zu beantworten. Und nun möchte ich Sie gleich auf die Probe stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und Ihnen eine Frage stellen. Die Frage lautet, wo sitzt Ihre Leber? Bitte legen Sie Ihre Hand dorthin, wo sich Ihre Leber befindet. Haben alle geortet, wo sie ist? Ja. Also die Auflösung der Frage ist, die Leber befindet sich unter dem rechten Rippenbogen, wenn sie gesund ist. Ja. Ansonsten vergrößert sie ihr Terrain und guckt auch schon mal vor. Ja, rechter Rippenbogen. Ja, falsche Seite. Aber es ist ein Vergnügen zu sehen, dass die meisten von Ihnen das wissen. Woher kommt nun das Wissen über Ihren Körper? Von den meisten aus der Schulzeit. Dann sind Medien, Zeitungen, Bücher natürlich Informationsmaterial. In meiner Praxis habe ich immer wieder wahrgenommen, dass eigentlich oft erst der Schmerz den Leuten bewusst macht, wo etwas liegt. Zum Beispiel eben der Schmerz lässt sie Bekanntschaft mit ihrer Wirbelsäule schließen. Da die Wirbelsäulenerkrankungen fast 80% der Erkrankungen darstellen, kann man annehmen, dass jeder Zweite, der hier sitzt, damit schon einmal Kontakt hatte. Also wir lernen eigentlich über den Schmerz, also leidvoll, unsere Geografie des Körpers kennen. Der Ansatz von Lifesphere ist ein hochgradig positiver, nämlich genau umgekehrt, ihnen vorher zu zeigen, was in ihnen ist, und das ganz hoch positiv zu koppeln. Eine weitere Frage, die ich an Sie stellen möchte: Mit wem stehen Sie morgens auf und gehen Sie abends zu Bett? Ein Mensch verlässt Sie sicher während des gesamten Lebens nie, nämlich Sie sich selbst. Und wenn man sich dieser Tatsache bewusst wird, hat das so eine Konsequenz, also für mich hat es diese zumindest, nämlich, dass es wichtig ist, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, was ich bin oder was in mir ist. Ja? Und je exakter ich die Zeichen meines Körpers interpretieren kann, desto besser verstehe ich mich. Also ich und mein Körper, sich. Und oftmals habe ich auch in der Ordination gesehen, dass ich eigentlich wie ein Wörterbuch bin. Ich bin wie ein Übersetzer. Ja, ich übersetze, was der Körper gerade spricht. Und die Leute sind eigentlich immer sehr dankbar, wenn das funktioniert, wenn die Übersetzung gut funktioniert hat und eine Lösung entstanden ist, nämlich die Beschwerde ist weg danach. Wann auch immer, meistens ein Zeitfaktor dazwischen. Folgen Sie mir nun und gehen wir gemeinsam in Ihr Zuhause, in Ihren Körper. Um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, was Sie jetzt erwartet in den nächsten Minuten. Was hält Ihren Körper aufrecht? Es ist das Rückgrat, die Knochen, die Muskeln, die Sehnen. Das ist der erste Aspekt und auch die ersten Bilder, die wir zeigen. Dann betrachten wir den kostbaren Saft Ihres Lebens, den Lebenssaft. Das Blut. Weiters reisen wir zum Darm. Dort läuft einfach der Vorgang ab, Nützliches von Unnützlichem zu trennen. Ähnliches hat auch die Niere zur Funktion, wie wir dann später sehen werden. Zum Schluss wenden wir uns meinem Lieblingsorgan zu, dem Herzen. Und nun wenden wir uns einfach den wunderbaren Bildern von Lifesphere zu und beginnen mit dem ersten Tier. Das, was Sie hier sehen, ist ein Muskel. Diese Querstreifen sind Eiweißbänder und werden in der Medizin als Aktinstreifen und als Myosinstreifen bezeichnet. Ganz umgangssprachlich ist das einfach ein Muskel, ein quergestreifter Muskel. Im Muskel liegt Kraft und Schnelligkeit. Und wenn Sie sich bewegen, wenn Sie etwas heben, wenn Sie arbeiten, dann verkürzen sich diese Teile. Also diese Elemente schieben sich übereinander, also ineinander, sodass der Muskel kürzer werden kann. Darum habe ich diese Requisite, das Gummiband mit. Ja? Also der Muskel wird länger und der Muskel verkürzt sich. Ja? Ein Schwarzenegger ist eine Ansammlung, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, von verkürzten Muskeln. Daher hat er überall solche Muskelpakete. Nichts Schlimmeres, als wenn wir den Herrn Schwarzenegger ins Qigong schicken und viel dehnen lassen. Ja, dann schwindet das wieder und er ist, glaube ich, weniger glücklich. Wobei es also auch beim Körpertraining wichtig ist, diesen Ablauf zwischen Muskelaufbau und also diese Abwechslung Muskelaufbau und Muskelstretching zu tun. Ja. Die Muskelarbeit generell ist einfach Zeichen des Lebens. Auch wenn wir nicht arbeiten, haben wir Muskeln in uns, die arbeiten. Darmmuskulatur 24 Stunden aktiv, Herzmuskulatur 24 Stunden aktiv. Arbeiten Sie körperlich, spüren Sie Ihre Muskeln und Sie spüren auch Ihre Kraft. Und die Wiederholung von Muskelübungen ist einfach Ausdauer zu bekommen. Herr Becker kann mir das bestätigen, da er regelmäßig joggt, wie er mir bestätigt hat. Ja. Durch das bekommen Sie Stärke, Kraft und Ausdauer. Also ein Symbol an Stärke, Kraft und Ausdauer sitzt neben mir. Ein kräftiger Muskel ist auch immer ganz wichtig, hält den Gelenksverschleiß auf. Das heißt, es ist eine Schutzstruktur für das Gelenk. Und je besser er ausgebildet ist, desto mehr ist diese Schutzfunktion gegeben. Er hat überdies einfach nur positive Eigenschaften der Muskel. Er schafft Bewegung, hält uns schlank, senkt das Sturzrisiko und stärkt das Immunsystem. Wir sehen immer wieder, das ist ein arbeitsmedizinisches Thema bei Unfällen, dass jemand, der einen guten Muskelaufbau hat, wenn er einen Fall zu Fall kommt, zu Sturz kommt, dass dies abgepuffert wird durch die Muskeln und dass diese Kraft des Fallens nicht gleich direkt auf die Knochen durchgeht, sodass die Leute oft keinen Knochenbruch haben und jemand, der nicht trainiert ist, wahrscheinlich alles zersplittert hätte. Was auch noch wunderbar ist, und das kann ich Ihnen wirklich versichern, dass das so ist, Muskelarbeit macht glücklich. Stimmt's?
Ja. Schauen Sie mich nur an.
Also ich kenne ihn noch nicht lange, aber er lächelt immer mit seinen großen, strahlenden Augen. Es muss funktionieren. Ja. Deswegen, viele von Ihnen wissen das vielleicht, weil eben glücklich machende Botenstoffe ausgeschickt werden. Ja. Das ist auch vom Muskel ausgehend. Und da mir nun wichtig ist, dass Sie viele Informationen nach Hause nehmen, bitte ich Sie, die alle sitzend sind, aufzustehen mit mir jetzt und auf einem Bein zu stehen, ohne sich anzuhalten. Und wir schauen, wie lange das geht. Gut. Also wunderbar, ein hochtrainiertes Volk steht vor mir. Ich danke Ihnen für die Übung.
Glückliche Menschen.
Ja, gut. Also wir sind jetzt glücklicher geworden durch das, was wir getan haben. Wozu diese Übung? Ich möchte Ihnen einfach erzählen, was ist jetzt passiert beim Aufstehen. Wenn Sie aufstehen, wird die Kraft auf die Muskeln, also die Muskeln, Oberschenkelmuskeln und Unterschenkelmuskeln, über die Sehnen wird die Kraft auf die Knochen übertragen. Ja, ganz ein wichtiger Faktor. Und dadurch können Sie einfach die Schwerkraft überwinden. Wenn das nicht ein Zusammenspiel wäre der Muskeln, wäre das unmöglich. Ja, dadurch können Sie sich erheben. Natürlich Nerven, Gehirn, alles wichtig, aber jetzt nur auf den Muskel betrachtet ist das die Essenz. Und wichtig, das habe ich auch immer wieder beobachtet, es erzählen mir Leute ab dem 35. Lebensjahr, es ist eh schon zu spät. Ja, ich bin eh schon so alt. Ja. Und dann erinnere ich mich immer wieder der Qigong-Leute oder die in Hongkong so stehen mit ihren Tai-Chi-Übungen, 80-jährig sind und keine Spur von diesen Dingen von sich geben. Und da einen Appell an Sie, halten Sie das Starrwerden des Alterns auf. Ja? Die Dynamik erhalten ist ganz etwas Wichtiges. Und es ist auch jeder Prozess reversibel, das heißt, wenn ich auch mal so bin, heißt es nicht, dass ich so bleiben muss. Wenn ich jetzt es ändern möchte, wird es wieder so. Ja, es ist nur die Frage, wie Sie damit umgehen und was Sie damit tun. Gut, und eine tägliche Übung kann ich Ihnen empfehlen. Probieren Sie beim nächsten Mal Socken anziehen, auf einem Bein zu stehen. Und wenn Sie umfallen, ist auch okay, aber. Ja, auf dem Teppich stehen vielleicht. Gut. Oder gleich das Bett in der Nähe. Ja. Apropos Fitness, die haben wir jetzt besprochen beim Muskel, die mentale Fitness ist mir heute auch ganz wichtig. Die ist nicht zu unterschätzen in diesem ganzen System, ja, an Muskelkraft, Ausdauer und Stärke. Die Vorstellungskraft und das geistige menschliche Potenzial gewinnen beim Trainieren im Profisport haben hohe Bedeutung. Mir wurde einmal mitgeteilt, dass es gar nicht so oft möglich ist, beim Skirennen den Hang viele Male hinunterzufahren, sondern der Rest, der nicht möglich ist, wirklich zu fahren, wird imaginiert, das heißt vorgestellt. Und interessanterweise hilft das auch. Man sieht dann, dass die Reflexe gebahnt werden, die Feinmotorik sich verbessert und die Reaktionszeit sich verkürzt. Und das ist auch eine große Botschaft, die ich an Sie weitergeben möchte. Nutzen Sie diese mentale Fitness. Ja. Auch jetzt in Bezug auf Rehabilitation neben Profisport werden auch in Zukunft dreidimensionale virtuelle Räume, wo wir trainieren können, wahrscheinlich entstehen oder sind bereits nicht mehr wahrscheinlich, sind in Erprobung bereits. Ja. Wir machen also Trockentrainings quasi, obwohl wir eigentlich jetzt nicht wirklich in der Natur sind, können wir mittlerweile alles simulieren mit Beamern und also motorischen Einheiten. Ja. Also auch hier wird zunehmend im virtuellen, dreidimensionalen Raum Trainingseffekte möglich sein in Zukunft. Das nächste Bild, bitte. Das hier ist eine Sehne. Das Wichtige beim Muskel ist, dass die Sehne hier jetzt ist wie ein Kabel, es setzt sich aus vielen Fasern zusammen. Das, was Sie hier sehen, so abgezupft, sind diese kollagenen Fasern. Und die machen die Flexibilität und diese Reizfähigkeit aus einer Sehne. Und das ist ganz wichtig, weil wenn Sie jetzt einen Muskel haben, der jetzt ansetzt am Knochen, sonst kann ja die Kraft nicht übertragen werden, dann ist der Übergang genau eine Sehne. Und diese Sehne schafft es, wenn der jetzt zusammenzieht, der Muskel, dass sie sich ausdehnt, nämlich Platz schafft, weil sonst wird das alles sofort kaputt gehen. Und das ist wiederum hochdynamisch, wir sind hochdynamisch. Ja? Würden wir starr sein, würden wir nicht einmal 3 Stunden überleben wahrscheinlich. Ja? Auch hier ein hochdynamisch flexibles System, das anpassbar ist. Es ist, also Reizfestigkeit haben wir schon erwähnt, und wichtig ist jetzt, dass über die Muskelarbeit, über diese Verkürzung des Muskels, die Kraft auf den Knochen übertragen wird, und das macht die Sehne. Und damit schaffen Sie durch diese Muskelarbeit zusätzlich einen Reiz auf den Knochen. Das bedeutet, der Knochen wird aufgebaut und bleibt stark. Ja? Und das heißt, es wird über die Bewegung auf den Knochen Aktion übertragen und der Knochen bleibt stark. Das heißt, also, das sehen wir bei Leuten, die jetzt immobil sind, im Krankenhaus 2 Wochen liegen, fängt das sofort sich zu verändern an. Die Muskelmasse nimmt ab und der Knochen verändert sich auch. Der ist nur zeitversetzt, später halt. Ja? Aber bei langer Immobilität ist das ein Thema. Und nun möchte ich mit Ihnen ein Ratespiel machen. Hier meine Frage, wie viel glauben Sie, hat die Achillessehne, die also hier hinterer Teil am Fersenbein ansetzt, Kraft? Welche Kraft hat sie? Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen und wir schauen, ob welche Gruppen sich hier bilden. Hat sie 100 Kilogramm Kraft zu tragen, 200 Kilogramm, 300 oder mehr? Was glauben Sie? Du bist ausgenommen, du bist mein Vater, das gilt nicht. Die habe ich den Vortrag ja schon 5-mal erzählt, oder?
Ich habe gedacht, das ist genetisch.
Gut.
Schließt uns den Vater an.
Oh je.
Ich habe da wirklich nicht
gewusst. Du sprengst die Regie. Also, es ist richtig. Über 300 und Sie hören und staunen, 800 Kilogramm. Ja? Und in früheren Zeiten waren die Autos noch relativ wenig schwer, was ja jetzt mit der Filmelektronik nicht mehr möglich ist und den Airbags und was da alles eingebaut ist. Und theoretisch könnte man einen VW-Käfer dranhängen.
Ja? Also,
natürlich, freilich. Ja, das sind halt, es hat auch nie jemand einen VW-Käfer drangehängt und es sind natürlich die Kraft natürlich. Ja, freilich. Weil wenn jetzt, Sie haben eine Achillessehne so, meine so, schon mal Unterschied. Ja, sicher. Das sind jetzt Mittelwerte. Also wie bitte? Nein, ich würde diese 800 Kilo, ich glaube mehr. Verlassen wir es dabei. Ja. Wollen wir nicht essen. Nee. Hier sehen Sie einen Knochen. Haben Sie schon einmal einen Röhrenknochen näher betrachtet? Im Längsschnitt schaut er aus wie eine Honigwabe. Feinste Knochenbällchen innen bilden ein Gerüst und schaffen in dem Knochen die Fähigkeiten, nämlich leicht zu sein, ja, trotzdem stark zu sein und interessanterweise, das würde man ihm nicht zumuten, biegsam zu sein. Er hat eine Biegsamkeit, obwohl er für uns ganz hart erscheint. Diese Biegsamkeit ist auch wiederum wichtig bei Sturz und Fall, da er nicht sofort zerbricht, sondern doch eine Nachgiebigkeit besitzt. Und wie Sie wissen, ist es wichtig, das habe ich jetzt angedeutet, eben mit der Muskelarbeit. Trainieren Sie den Muskel, kommt die Kraft über die Sehne auf den Knochen und reizt dort am Knochen den Kalziumeinbau, also an. Ja? Und daher ist es ganz wichtig, dass die Eltern ihre Kinder anleiten, ihnen frühzeitig Sport zu betreiben. Also nicht nur gute Genetik vermitteln, ja, sondern einfach sie anleiten, Sport zu betreiben. Und eine kritische Anmerkung zu diesen Schulgeschichten meinerseits, wenn Sie mir erlauben, es ist widersinnig, zuerst bei Einsparungsmaßnahmen die Turnstunden zu kürzen. Ja. Wir wissen keine, wir haben keine Zahlen, was es bedeutet, 40 Jahre später. Ja. Und daher kommen solche Entscheidungen oft zu tragen. Freut mich, wenn ich eine Resonanz habe zu dem Thema. Gut. Das Schlagwort Osteoporose ist Ihnen bekannt und ist ab dem 4. Jahrzehnt leider aktiv. Ja. Wir hoffen mehr oder weniger oder gar nicht, aber. Und je mehr Sie Knochen aufgebaut haben in Ihrer Kindheit, desto weniger wird dann natürlich, desto langsamer geht dieser Abbau vonstatten. Ja? Das heißt, Sie gehen von einem guten Potenzial aus und es dauert umso länger, bis Sie dann wirklich Osteoporose kriegen. Und unsere Knochen können noch viel mehr, nämlich nicht nur stark sein und uns schützen und unser Skelett aufrechterhalten. Ja, wir wären ja eigentlich nur ein kleines Häufchen ohne Knochen im Wesentlichen. Wollen wir uns gar nicht vorstellen. Und zwischen dieser gotisch anmutenden Architektur sitzt das Knochenmark. Das ist hier nicht sichtbar, aber ganz wichtig, hat eine ganz wichtige Funktion. Und im Knochenmark, wie Sie wissen, werden die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen gebildet. Und wir sind beim nächsten Bild. Hier sehen wir unsere roten Blutkörperchen und die weißen. Die roten schauen aus wie Donuts ein bisschen und werden im Knochenmark gebildet eben. Diese kleinen Donuts sind die Transporter, die den Sauerstoff in alle Ecken des Körpers verfrachten. Und sie holen den Sauerstoff ab bei der Lunge und geben dort das CO2, das Kohlendioxid, ab. Das heißt, sie transportieren ständig Sauerstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff. Das tun sie das ganze Leben lang. Und wie Sie sehen, haben sie eine Delle. Die Delle ist deswegen, weil sie den Kern abgegeben haben. Und ich habe jetzt vor kurzem mir erst wieder in Erinnerung gerufen, ich kenne keine Zelle im Körper, die keinen Kern hat. Das sind die einzigen, meines Wissens. Und es wird in der Genetik immer diskutiert, was ist notwendig, was ist wichtiger, der Kern mit seiner Genetik oder die Membran. Die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, zeigen, dass man leben kann auch ohne Genetik. Kurz. Ja, kurz. Sie leben, diese Zellen leben, die roten Blutkörperchen leben 120 Tage, das sind 4 Monate lang. Und ohne Genetik kann ich mich nicht reproduzieren und nicht regenerieren, aber ich kann leben noch eine Zeit lang. Gut, das ist immer ganz eine wichtige Grundsatzdiskussion. Ja? Und warum haben sie keinen Kern? Weil sie in die engsten, kleinsten Zellabschnitte hinein möchten. Sie können sich maximal verformen und dadurch können sie, auch wenn etwas verstopft ist durch eine Thrombose oder so, noch immer durch und können noch immer Sauerstoff hintransportieren. Also genial konstruiert. Ja? Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, es sind Mikrometer. Mikrometer. Also, ich weiß es jetzt nicht in Zahlen, ehrlich gesagt. Weiß wer die Zahl? Nein, ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Also beim Kern ist es so, dass stehen draußen gleich Fresszellen, die den Kern gleich auffressen. Die wissen genau, jetzt kommt der Kern, los geht's. Und das passiert dann mit Ihnen genauso. Also sobald Sie kaputt werden, werden Sie aufgefressen von Fresszellen und verdaut im Wesentlichen. Also es ist da ein Müllabfuhrsystem existent. Ja? Ganz am Anfang, wenn sie klein sind, haben sie noch einen Kern und dann im Laufe ihrer Reifung, wenn sie ausgereift sind, dann geben sie ihn ab. Und das, genau, da sitzen rundum gleich die Fresszellen. Gut, und dieser Wechsel ist 175.000 Mal im gesamten Leben der Erythrozyten. Und nebenbei legen Sie noch eine Strecke von 400 Kilometern zurück. Das heißt, es ist die Strecke von Wien, Linz und Retour, noch ein bisschen mehr sogar. Die weißen Blutkörperchen hier sehen Sie, das sind so wie Ferrero Rocher Kugeln, das sind unsere Abwehrkämpfer. Und im Medizinischen heißen sie Leukozyten, das heißt weißend leuchte Hülle. Wann immer Ihr Körper bedroht ist, werden Sie aktiv und manchmal geht es auch nur über Fieber und Eiter. Also Eiter ist zerfallende weiße Leukozyten. Ja? Na, und riechen auch nicht so gut. Ja, das sind sie nicht mehr so parfümiert. Gut. 25 Jahre habe ich gebraucht, um Folgendes zu verinnerlichen. Wirklich jede Krankheit beginnt mit einer Entzündung. Egal welchen Namen sie hat, egal welcher Virusbakterie, ist immer Entzündung. Und neuesten wissenschaftliche Erkenntnisse haben auch gezeigt, dass Stress im Wesentlichen auch eine Überhitzung des Gemütes schafft und auch gleiche Ebenen anspricht, das heißt auch zu einer Entzündung führen kann. Ja, also ganz wichtig, dieser mentale und emotionale Aspekt auch dazu. Und das heißt einfach, dass wir, wenn Sie eine positive Einstellung zu Ihrer Gesundheit haben, beziehungsweise überhaupt eine positive Lebenseinstellung, dann können Sie diesen Kugeln Erholung gönnen. Ansonsten sind Sie immer aktiv. Sag mir, was dich glücklich macht und ich sage dir, wie du gesund bleibst. Frei nach diesem Motto kann man zusammenfassend sagen, dass Glück die Abwehr stärkt. Das führt mich ganz wunderbar zum nächsten Punkt. Es sind Blutplättchen drinnen und es sind Vorstufen von roten Blutkörperchen drinnen. Also Retikulozyten heißen die. Ja. Und unten sehen Sie, das ist also ein Sieb abgebildet, wo die das aufgefangen haben, damit sie es fotografieren können. Weil das, ja. Das ist jetzt ein Zwölffingerdarm. Sie wissen, wo er liegt. Er liegt zwischen Magenausgang. Ich habe hier dilettantisch gezeichnet. Da ist er. Magenausgang und Beginn des Dünndarms. Ja? Der Name sagt, dass er 12 Finger breit ist. Und an ihm kann man wunderbar sehen, einfach generell, wie der Darm aufgebaut ist. Wir haben eine Darmfläche von 400 Quadratmetern. Und es ist das größte Immunorgan. Ich glaube, wir wissen, das habe ich eigentlich, bevor ich zum Medizinstudieren angefangen habe, nicht gewusst, dass auch das eine Funktion ist. Also es sind Millionen von Bakterien drinnen, die Abwehr erzeugen und uns gesund erhalten. Also es sind gesunde Bakterien drinnen, die schädigenden Bakterien, auch Salmonellen etc., Escherichia coli, abwehren.
Wenn Sie von 400 Quadratmetern sprechen, ist das aber deshalb,
genau, das komme ich gerade. Ja. Nein, lass nicht, muss ich nur hin. Sollten wir es nochmal nachhalten. Ja. Und, ja. Nein. Es ist eingefärbt, das wäre alles rot, weiß, braun, macht keinen so einen Unterschied. Also die Faszination sind natürlich die Farben und es ist auch die Form, kommt natürlich umso mehr raus. Und, ja. Wie Sie also wissen, ist nicht nur die Immunabwehr das tägliche des Darms, sondern einfach die Verdauung. Die Aufspaltung von Nahrungsbestandteilen, Fett, Eiweiß, Zucker und Aufnahme. Also einfach unsere Energie, die daraus entspringt. Und dazwischen ist Schleim ein bisschen abgebildet auch und da sieht man, also dieser ist dazu da, dass die Nahrung gut transportiert wird und auch schützend auf die Oberfläche gesehen. Und damit wir nicht ein Feld, einen Bauch haben, so groß wie ein Fußballfeld, bei 400 Quadratmetern, ist der Darm perfekt gefaltet, in Zotten gelegt. Ich vergleiche es immer mit einem asiatischen, japanischen Origami-Kunstwerk. Und wozu das Ganze falten und zusammenlegen, war das, was Sie sagen wollten?
Nein, ich wollte eine spezifische Oberfläche haben.
Okay.
Diese kleinen Gruppen, sagen wir so,
ja,
wie wir die da heißen.
Zotten, ja. Ja.
Die haben ja selbst eine Oberfläche.
Und ja, ja.
Die Unzahl dieser Noppen ergibt in die gesamte.
Genau. Richtig. Ja, genau so ist es. Ja. Also wozu das ganze Falten zusammenlegen, der Grund ist natürlich Platzersparnis und ich habe dadurch eine massiv große Oberfläche, auf der ich die Nahrungsbestandteile aufnehmen kann. Also massive Kapazitätssteigerung gegeben dadurch. Das Verdauungssystem prüft alles auf Verwertbarkeit und wirklich alles, was nur irgendwie möglich ist, wird recycelt, verwertet, aufgenommen. Also es wird dann nichts irgendwie vergeudet. Ja. Der Darm ist ein wahres Hochleistungsorgan und eine sehr eindrückliche Zahl in Ihrem gesamten Leben. Nehmen Sie 50 Tonnen, also 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit zu sich. Also um wieder eine Entsprechung zu geben, damit man sich etwas vorstellen kann, das sind mehr als 3 LKW-Ladungen, also so Aufliegerflüssige. Und ein bisschen Philosophie zum Darm, muss man sich vielleicht ein bisschen bemühen beim Darm, um philosophisch zu werden, aber es geht. Wir sind, was wir essen. Und vielleicht haben Sie schon beobachtet, dass manche Menschen, wenn sie sich charakterlich verändert haben, dass sie auch ein anderes Essen zu sich nehmen. Und möglicherweise ist es ja auch umgekehrt. Und nun stelle ich Ihnen 2 weitere Hochleistungssportler vor, das sind Ihre Nieren. Da ist alles wegpräpariert, das ist wirklich nur die Filtereinheit der Niere, dort wird Ihr Harn produziert. Die Nieren sind doppelt angelegt und ich habe eine Requisite aufgrund meiner theaterärztlichen Tätigkeit, geben Sie es vielleicht durch, jeder nimmt sich eine Bohne raus. Ich finde immer, das ist die gute Entsprechung, die wie Bohnen schauen sie aus und greifen sich auch irgendwie so an. Wir haben also die Nieren schauen aus wie Bohnen. Ja, ich war froh, dass ich welche gefunden habe. Wollen Sie mir jetzt nicht, welche das auch noch sind. Ja. Und sie sind als Team unschlagbar. Trotzdem gibt es Wesen, die nur mit einer Niere auskommen und gut damit leben können. Und Luxuswesen, die sogar drei haben. Also sehr viel Varianz in dem Thema. Das sind unsere Mini-Kläranlagen. Und wir sind so gut ausgestattet mit Mini-Kläranlagen, dass wir locker 120 Jahre alt werden könnten. Ja, da gibt es jetzt die großen Diskussionen, der Herr Professor Hengstschläger mit 100-jährig, locker 100-jährig. Ja, also von der Niere aus ging es sogar noch ein bisschen mehr. Ja? Und diese Einheit hier, diese Kugeln, das nennt sich im medizinischen Glomerulum. Und das, das nachgeschaltet sind ein Röhrensystem. Und in diesem Glomerulum wird der erste Hahn gebildet. Das müssen Sie sich vorstellen wie eine Blutpresse. Hier wird Blut gepresst und der Ersthahn gebildet. Und ich habe Ihnen hier eine eindrückliche Zahl wieder hergeschrieben. Wir haben im Ersthahn 180 Liter wird Ersthahn gepresst. Sie können sich vorstellen, Sie kämen nicht mehr von der Toilette runter. 180 Liter am Tag wird Ersthahn da in diesen Kugeln gebildet. Und in diesem Hahn ist auch noch Zucker drinnen, ja, Traumzucker. Und das wird dann in diesen nachgeschalteten Röhrensystemen auf 1,5 Liter, das geht dann mit Toilettgang, ja, dreimal oder was am Tag, viermal, je nachdem, konzentriert in die Harnblase abgegeben. Das bedeutet jetzt, 99% der Flüssigkeit wird zurück recycelt, ja, aus diesen 180 Litern, sodass wir nur mehr 1,5, 1,5 Liter Harn dann letztendlich ausscheiden. Sie haben eine Blutmenge von 5 bis 6 Litern, je nach Größe oder ob Sie Frau oder Mann sind, und das läuft die ganze Zeit durch. Genau. Ja. Und jetzt lade ich Sie ein, mit mir als Wassertropfen zur Niere zu reisen. Das ist immer ganz unvorstellbar gewesen für mich, wie das funktionieren soll. Wenn Sie ein Wasser trinken, geht das Wasser, also Sie sind jetzt ein Wassertropfen, das Wasser, Sie als Wassertropfen gehen durch die Speiseröhre. Dann kommen Sie in den Magen. Und weiter über den Zwölffingerdarm, den wir heute schon abgebildet gesehen haben, zum Dünndarm. Im Darm bohren wir uns jetzt durch, die Darmschleimhaut durch, und dann kommen wir in die rote Flüssigkeit, das Blut. Und hier schwimmen wir weiter als Wasserboot zur Niere. Und also zuerst zur Leber und dann zur Niere. Und in dieser Niere werden wir jetzt gepresst, in diesen Kugeln, und es ist der erste Waschgang sozusagen, und nachgeschaltet in diesem Röhrensystem ist dann der zweite Waschgang, und dann werden wir weiter zur Harnblase und dann werden wir hinaus in die Kanalisation gespült. Ja, hier kann man noch die Nieren einzeichnen, die sind jetzt hier dahinter. Und hier, wie wir gehört haben, heute die Leber, rechter Rippenbogen. Hier liegt sie ungefähr. Ja, da ist eine Galle drin. Gut.
Frage dazu. Bei diesem dünnen Kanalsystem, sagen wir mal so, da muss ja die Viskosität von der Flüssigkeit
größer sein. Ein Physiker spricht, oder was?
Sein, damit es überhaupt durch das System
geht. Ja. Also physiologisch ein Wunderwerk. Ja.
Ja.
Richtig. Ja, und dann wird es wieder auseinander dividiert. Richtig. Ja. Also es wird in diesen Kapillaren gepresst. Da sind also Kapillarschleifen drinnen, die pressen das. Und dazu brauche ich einen guten Blutdruck. Weil was ist der Druck? Was ist das Pressmittel? Der Druck. Und daher ist das Thema, dass die Niere versagen beginnt, wenn der Druck zu niedrig ist, weil sie diese Pressleistung nicht mehr zustande bringt. Und da hat das Nierensystem auch ein wunderbares System eingebaut, nämlich, dass die Niere sofort erkennt, wenn der Blutdruck absinkt und Hormone ausschüttet, sodass der Blutdruck wieder steigt. Ja, es kann sich sozusagen anpassen.
Ist die Niere auch ein Muskel dann?
Muskel würde ich es nicht bezeichnen.
Oder
Pumpfunktion? Nein, sie ist wie ein Schwamm. Sie ist eigentlich wie ein Schwamm. Also insgesamt wie ein Schwamm, wenn man es anschaut. Das Pressen funktioniert, natürlich, die Gefäße haben Muskeln, natürlich, die Kapillaren besitzen Muskeln, aber das sind halt ganz kleine Muskeln. Ja, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Oberschenkel, ja, natürlich. Ja. Aus dem heraus ist auch ganz wichtig, stellen Sie sich vor, 1500 Liter Blut werden pro Tag in der Niere verarbeitet. Und da möchte ich Ihnen eine Entsprechung auch schaffen. Das ist eine 1,5 Liter Flasche. Und Sie können sich vorstellen, jetzt 1000 solcher Flaschen zirkulieren einmal am Tag durch Ihre Nieren, der Inhalt davon. Und das bedeutet, es sind, wenn Sie 6er-Packs nach Hause schleppen, 167 6er-Packs Mineralwasser. Ja. Zwei Nieren, alle zwei. Ja, ja. Ja, das wird dann weniger sein natürlich, weil die Blutmenge, ist natürlich dann weniger. Aber die kann kompensatorisch größer werden natürlich und kompensiert. Ja. Also aus dem heraus ist jetzt wichtig, sie ist hochflexibel, die Niere, und unter einem halben Liter Flüssigkeit und über 15 Liter wird es zum Problem. Da bricht der Steuerkreis der Niere dann zusammen. Also mehr als 15 Liter sind schlecht und weniger als ein halber Liter ist auch schlecht. Die Empfehlung ist, trinken Sie also 1,5 bis 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee und bleiben Sie nierengesund. Die Theorie vom 120-jährigen Leben macht nämlich unser üppiger Lifestyle ein bisschen problematisch. Der Zuckerkonsum, den wir haben, beginnt nämlich diese Filterzellen zu verkleben und die Nierenarterien verkalken auch schneller und dadurch kann dieses Filtersystem undicht werden. Ja? Und das ist dann die Geburtsstunde des Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit. Kennen Sie den Ausdruck, die Angst fährt Ihnen durch Mark und Bein? In der chinesischen Medizin steht der Knochen, also das Bein, mit der Niere im Zusammenhang. Es gibt da so Entsprechungen und das ist wunderbar in diesem Spruch ausgedrückt. Es ist auch immer interessant, dass die überlieferten Sprüche und die alten chinesischen Weisheiten eines aussagen, nämlich dass unsere Organe auf unsere Gefühle reagieren. In dem Fall auf die Angst. Und ein Fall aus der Praxis kurz erzählt. Ich erzähle ihn deswegen, ich bin in Wien, Sie wissen, Sie werden nie diese Dame kennenlernen und es wird ganz anonym hier abgehandelt. Es kam eine Dame, die 27 Jahre alt war und als junge Frau schon zweimal Nierenbeckenentzündung hatte. Und das wurde jetzt antibiotisch therapiert und war nicht klar, warum sie das jetzt hatte in diesem Alter. Nierenbeckenentzündung ist schon eine heftigere Erkrankung, noch dazu zweimal. Und die ursprüngliche Version ist immer aufsteigende Bakterien von einer Harnblaseninfektion. Und so entsteht eine Nierenbeckenentzündung. Und sie kam jetzt zu mir, weil sie wieder Harnblasenentzündung hatte, jetzt als 27-Jährige. Und weil ihr das jetzt irgendwie zuwider ist, der Arzt hat nicht einmal einen Harnstreifen gemacht und hat sofort das Antibiotikum aufgeschrieben. Das war irgendwie suspekt. Und sie hat sich gedacht, sie werde jetzt einen anderen Weg suchen. Ja, nicht immer das Übliche. Und und die Anamnese besagte halt, dass sie in schwierigsten familiären Verhältnissen war jahrelang und das Thema Angst ein ganz großes in ihrem Leben darstellte. Die Aufgabe, da ich auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeite, die ich ihr dann gegeben habe, ihre Angst zu analysieren und zu schauen, welche Angst hat sie und wie heißt sie. Und dann ist sie mit einer Liste gekommen beim nächsten Mal und hat gezeigt, wie viel und wo sie über den ganzen Tag Angst hat. Und dann begannen wir eben daran zu arbeiten mit Akupunktur und natürlich Blasentee und, also alles. Sie hat auch Antibiotika genommen, um diese Blasenentzündung wegzubekommen, aber nach 5 Tagen war die nicht zu therapieren, die hat 10 Tage gebraucht. Gut, es wurde ihr klar, dass dahinter etwas anderes noch steht, wenn man schon so oft immer die gleiche Entzündung hat. Und und die Idee war dann, mit ihr eben zu arbeiten, auch im Psychischen und die Aufgaben zu geben, also die Angst zu analysieren und dann eine positive Emotion zu schaffen. Also immer, wenn sie Angst hat, diese loszulassen und durch etwas Positives zu ersetzen. Das war die Hausaufgabe. Und im Akupunkturbereich und im Energetischen habe ich versucht, die Niere zu stärken. Und interessanterweise ist auch bei den Nierenschwachen oft die Tatsache, dass die kalte Füße und kalte Hände haben und die sich nicht erwärmen. Ja. Und das war auch ihr Symptom. Und nach der dritten Therapie nach der Therapie rausgegangen, hat ihre Füße gespürt und die waren ganz warm und sie war ganz verzückt, dass das auch möglich ist, dass man Füße auch so spüren kann. Ich kann Ihnen nicht das Ende der Geschichte erzählen, wir sind mittendrin, aber Tatsache ist, es wirkt, wenn man darüber hinaus emotional und auch psychisch an den Themen arbeitet. Wichtig ist auch hier, jedes Organ, und das sieht man gut an der Niere, bringt seine optimale Leistung. Ja? Und alle Mitspieler sind gleich wichtig in der Symphonie des Körpers. Es gibt keinen, der da irgendwie untergestellt ist. Und erleidet ein Mitspieler Mangel, so setzen alle anderen Spieler es daran, dass es ihm wieder gut geht. Im Falle des Knochens zum Beispiel, wenn er zu wenig Kalzium hat, schaut sofort die Niere drauf, dass mehr Kalzium da ist und schafft weniger Ausscheidung, also reduziert die Kalziumausscheidung. Und dem Darm befiehlt sie gleichzeitig, halte Kalzium zurück. Ja? Vergleichen wir also den Organismus mit einer Firma, so ist das Management immer bestrebt, das gesamte Unternehmen im Auge zu haben. Das sieht man auch gut in unserem Körper. Das nächste bitte. Ja. Das ist jetzt ihre Lunge. Beim ersten Schrei bläht sie sich zu ihrer vollen Größe auf und versorgt 50 Billionen Körperzellen mit Sauerstoff und atmet Kohlendioxid ab. Und damit sie sauber bleibt, hat sie diese Flimmerhärchen, also auch schon in der Luftröhre gibt es Flimmerhärchen, und die sind dazu zu reinigen, also Partikel, Staub, Pollen, Tabakrauch. Ja, ganz wichtig. Die Wanderung von den kleinen Bronchien nach oben dauert eine Stunde ungefähr, und wenn sie husten, putzt sich das ganze System. Ein zusätzlicher Aspekt des Atmens ist, dass es unsere Gefühle darstellt, und Sie kennen vielleicht das Atmen, wenn Sie bei Stress einfach, dass Sie flacher atmen und dass das Atmen in der Brust eher ist, nicht mehr im Bauch ist. Also es verändert sich sofort, sobald Sie andere Emotionen haben. Sie kennen den Spruch, das ist doch die Höhe, da bleibt einem doch die Luft weg. Genau das ist der Ausdruck dafür. Der Atem stockt und Sie vergessen auch auszuatmen. Im Gegensatz zu den Kindern unterdrücken Erwachsene die Emotionen, da sie situationsangepasst reagieren. Und ein wahrer Jungbrunnen ist es wieder, das Bauchatmen zu erlernen und dann in Stresssituationen auch wirklich anzuwenden. Mich erinnert dieses Bild immer an einen Korallenriff. Nächstes Bild. Und da wir gerade beim Thema Emotionen sind, zum krönenden Abschluss das Herz. Im 2,2 mm großen Embryo, ich darf Ihnen aufzeichnen, wie groß das ist genau so groß, man sieht es kaum, schlägt das Herz schon, tut seine Arbeit regelmäßig konstant und hört erst dann wieder auf, wenn das materielle Leben endet. In den Theaterdramen und in der Literatur zerbricht es bei unerfüllter Liebe und pocht es laut und schwill es an in der Brust beim Anblick der Geliebten. Neid und Missgunst machen es krank. Wie auch immer, das Herz ist besonders und wir sollten gut damit umgehen. Hier sehen Sie, dass das Herz Streifen hat. Das sind Z-Streifen. Es ist kein quergestreifter und kein glatter Muskel. Es ist ein spezieller Muskel. Es hat nur das Herz. Wie schafft es nun, das Herz Tag und Nacht zu arbeiten, ohne auszuruhen? Zum einen haben Sie hier diese Kugeln schwarz, das sind die Energiekraftwerke, die Wärmespendenden, und die sind so hoch in der Zahl, dass sie ein Drittel des Volumens der Herzzelle ausmachen. Das heißt, das Herz hat einen hohen Energievorrat. Zum anderen darf ich Ihnen wiederum das bewusste Ein- und Ausatmen und das rhythmische Atmen, das Herz liebt das rhythmische Atmen, also rhythmisch eingleich und ausatmen. In dieser Zeit kann sich das Herz erholen, weil die Aktion und die nächste Aktion verlängert sind. Das heißt, es dauert länger, bis die nächste Aktion stattfindet. Und genau in diesen Mikrosekunden ist Erholung drin, also so wie auch im Schlafen. Nun können Sie es auch nützen, wenn Sie wach sind, dass Sie dieses Atmen, über dieses Atmen einfach Ihr Herz entlasten. Da unser Königsorgan so besonders ist, hat es auch besondere Ansprüche und es ist eben der hohe Blutdruck, wenig Bewegung und Übergewicht absolut zuwider. Und Sie wissen es einfach, es reduziert Ihre Lebenszeit. Jetzt. Heute wird Gesundheit als ein aktiver Prozess betrachtet und Verantwortung und Kompetenz liegen ganz bei uns und sollten wirklich wahrgenommen werden. Gesundheit ist laut WHO Balance zwischen Risikofaktor und Schutzfaktor, zwischen Erreger und Abwehr. Und Gesundheit ist auch Selbstregeneration. Die Selbstregeneration, auch ganz ein wichtiger Punkt, kann nicht stattfinden, wenn Sie in Aktion sind. Wir haben einen Ablauf von Aktion und Regeneration. Und nur dann schafft der Körper Reparaturmechanismen in Gang zu setzen. Beides gleichzeitig existiert nicht. Das heißt, wir müssten in unserer beschleunigten Zeit entschleunigen und Ruhe geben einfach. Ja. Sie bestehen aus 50 Billionen Zellen, hat auch niemand nachgezählt. Ja. Keiner gesessen. Es gibt auch 70 Billionen Zellen als Aussage. Und Milliarden von Zellen nützen sich täglich ab. Also das ist auch wieder eine Eins mit unendlich vielen Nullen. Und im Laufe einer Woche hat sich ihre ganze Darmschleimhaut komplett regeneriert. Und wenn Sie sich an den Spot zu Beginn erinnern, da wurde schnell gezeigt, wie hoch die Regenerierungskraft ist. Die Leber bildet sich 18 Mal nach in ihrem Leben, die Harnblase 6 Mal, die Luftröhre 8 Mal und der Magenausgang, also da, 200 Mal. Hier. Das heißt, wir sind hoch regenerierbar. Ab morgen jammern wir nicht mehr. Und wer nun glaubt, Ruhe zur Regeneration bedeutet, vor dem Fernseher zu sitzen und nichts zu tun, das ist damit nicht gemeint. Jemand, der körperlich schwer arbeitet, sollte sich ausruhen, ruhig sein, schlafen gehen, hinsetzen, nichts tun. Jemand, der im Büro arbeitet und wenig Bewegung hat, kann sich durch einen Spaziergang Balance verschaffen und dabei sich aufs Gehen konzentrieren und über den Atem neue Energie tanken und Abstand von den Dingen des Alltags schaffen. Ganz ein hoher Regenerierungsfaktor. Mental ruhig werden könnte bedeuten für Menschen, dieses ständige Geplapper in unserem Kopf loszuwerden. Ja, da geht es die ganze Zeit, was muss ich morgen tun und was werde ich heute noch tun und in 3 Minuten und in 20 Minuten und was hat der gesagt und morgen sagt der und das hört überhaupt nicht auf. Ja. Mental ruhig werden würde auch hier bedeuten, das ist ein schönes Bild, das ich immer Patienten auch gebe, lassen Sie die Gedanken ziehen wie Vögel. Das funktioniert eigentlich bei den meisten. Und überwinden Sie den Zustand, dass dann alles so kribbelig wird, ich muss schon wieder aufstehen und ich muss schon wieder irgendwas machen. Ja. Überwinden Sie den Zustand, dann wird es ruhig. In Ihrem Körper ist immer irgendetwas los, die Zellen unterhalten sich und hat eine Zelle Information erhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Zellen informiert sind. Das heißt, wenn Sie sich stressen und wenn Sie sich ärgern über Ihren Vorgesetzten, weiß das irgendwann Ihr ganzer Körper, nicht nur Ihr Magen. Ja. Das heißt, Ihr ganzer Organismus leidet darunter an Ihrem unangenehmen Vorgesetzten zum Beispiel. Nur ein Beispiel, gibt viele Beispiele. Das erlösende Motto auch hier ist, emotional ruhig werden und negative Gedanken einfach und Emotionen durch positive ersetzen. Ganz ein wichtiges, eine gute Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen. Ich kann Sie nun ermutigen, dazu kommunizieren Sie von nun an positiv mit Ihrem Körper, mit diesen Bildern, die Sie heute gesehen haben, mit den Bildern von Lifesphere. Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihren Muskeln, mit Ihren Sehnen, Bändern, Blut, Zellen, Nieren, Lunge und Herz. Und nehmen Sie nicht erst Kontakt mit ihm auf, wenn er nach Ihnen schreit. Ja. Wir sind durch Ihr Zuhause gewandert und haben gesehen, was Ihren Körper stärkt und was ihn schwächt und wie die Balance entsteht. Und Ihr Körper ist ein wundersames Zusammenspiel von Organen, Geweben, kommunizierenden Zellen, Strömen, Bekannten, Unbekannten und Energien. Achten Sie und schätzen Sie ihn, er ist wirklich einzigartig und er ist Ihnen als Geschenk für ein paar Jahrzehnte übergeben. Und ich wünsche Ihnen in Zukunft eine positive Unterhaltung mit Ihrem Körper und eine tägliche Freude an seiner Perfektion. Danke.
Herr Verschnitter, herzlichen Dank für diesen spannenden Rundgang durch den Körper. Unser Körper ist eben tatsächlich sehr komplex, sehr vielfältig. Und so ein Gang durch diese Vielfalt ist natürlich jetzt in einer halben Stunde nicht so leicht möglich. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestresst und dadurch Ihr Wohlbefinden irgendwie in Frage gestellt oder gefährdet mit so meinen kleinen Hinweisen, dass die Zeit schon läuft. Was ich ganz lustig jetzt auch gefunden habe, als Sie diese Regenerierbarkeit des Körpers auch angesprochen haben, es hat mich so erinnert, so spontan, an eine Stelle, die ich mal gelesen habe bei einem 18., beim Göttinger Gelehrten aus dem späten 18. Jahrhundert, der das eben auch damals aufgegriffen hat oder so in Diskussion kam erstmals. Und der hat das dann sofort angewandt. Da war so ein ganzer Querdenker, der Lichtenberg, hat das sofort angewandt und gesagt, was bedeutet das jetzt für eine Ehe? Jemand verspricht ewige Treue einem Menschen, aber der Mensch ändert. Sozusagen, man ist ja nicht mehr derselbe, nach kurzer Zeit ist man ja ein anderer. Gilt dieses Versprechen dann noch? Ja? Er hat es offen gelassen. Ich glaube, man kann das jetzt auch nicht wirklich...
Diese Frage stellen Sie mir bitte jetzt nicht.
Aber bevor wir jetzt mit unseren Körpern kommunizieren, können wir jetzt ja auch nochmal hier untereinander kommunizieren, auch mit Frau Schnieder kommunizieren und einfach mal ein bisschen nachfragen und diskutieren. Es gibt schon eine Frage. Silvia.
Der Vortrag war toll, die Bilder waren mindestens genauso toll. Danke. Aber eines fehlt mir, das tollste Organ, das haben Sie verschwiegen, das Gehirn.
Das hätte den Rahmen gesprengt, eine halbe Stunde.
Das gehört doch dazu, wenn man so natürlich viel vom Fühlen und Kommunizieren und das Gehirn gehört dazu.
Es ist ein weiterer Vortrag geplant meinerseits, wo Sinne und diese Themen aufgenommen werden. Ich musste einen Rahmen setzen und irgendwo war dann ein Kompromiss geschaffen.
Kann man eine Grundreaktion? Die Körperorgane sind die Sende und das Gehirn ist der Empfänger. Und den behandelt man schlecht.
Und das Gehirn ist die Zentrale und die Organe sind. Ja, das geht hin und her, das kann man in jede Richtung empfehlen. Ja. Aber natürlich ohne Gehirn nichts. Also gibt es keine. Sind wir nicht.
Ja,
genau, wird dann weitergeleitet. Ja, genau. Ja, also über Schmerzbahnen wird es hinaufgeleitet. Ja.
Frau Schnieder, das waren jetzt viele physiologische Daten und medizinische. Bitte, was ist das Kulturprojekt LifeSphere?
Das Kulturprojekt ist, das ist die Zukunftsvision. Die Idee ist, LifeSphere, also LifeSphere ist eine eingetragene Marke und soll als interaktiver Raum im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden. Die Frage ist jetzt, wo und wann das gesetzt wird, das ist noch nicht klar. Also die Idee ist, zusätzlich zur Information und zum Wissenstransfer Erfahrungsräume zu schaffen, wo Menschen in einem geschützten Rahmen sozusagen Erfahrung machen können. Wie ist es in meiner Niere? Wie ist es in meiner Lunge? Ein tolles Projekt gibt es, hat nichts mit LifeSphere dazu zu tun, wäre interessant, das zu vernetzen in Amsterdam derzeit. Die Ausstellung heißt Corpus und da ist das schon bereits angegangen, dass man mit der Rolltreppe in den Mund fährt und wirklich auf einer Zunge steht und mitten hinter den Zähnen ist und in ein Herz hineingehen kann. Das ist also, es wurde einmal gestartet und die Vision ist, ein Kulturprojekt daraus zu machen. Also die Idee war, medizinisches Wissen über Kultur erfahrbar zu machen und auch spannend zu gestalten und ja, auch die Themen wie Emotion und mentale Beeinflussung stärker hineinzubringen als Information.
Würden Sie ganz kurz warten, damit Sie das Mikro haben?
Es wird nämlich, es wird die Diskussion, der Vortrag wird aufgezeichnet und als eben als MP3-File im Internet zugänglich gemacht. Deshalb das Mikrofon eben auch für die Fragen, damit das eben auch drinnen ist.
Sehen Sie da Kooperationsmöglichkeiten mit dem Projekt Körperwelten dann auch? Oder wollen Sie sich da auch bewusst distanzieren?
Die Idee hier war jetzt, 100% positive Inhalte zu schaffen. Es gibt genug negativ gekoppeltes Wissen. Also wenn wir die Medien anschauen, da ist meistens Körper mit Unfall kombiniert oder mit Schreckensnachrichten. Und die Idee hier war, auch jetzt von den Bildern her, Menschen ganz positive, gesunde Bilder zu zeigen, an die man sich erinnern kann. Die Frage ist, wer kooperiert im Wesentlichen? Es ist sehr viel Organisationsarbeit und Networking in dem Fall notwendig. Ist natürlich, wenn man es in einen größeren Rahmen setzt, um es in einen größeren Rahmen zu setzen, muss man sich auch jetzt präformierte Systeme bereits bedienen. Also meine Vorstellung wäre als Electronica Center zum Beispiel, wo auch immer. Also, oder eben mit Corpus zu kooperieren und das nach Österreich zu bringen. Aber keine Ahnung, ob das bin ich derzeit noch nicht so weit, dass ich das jetzt klar aussagen könnte.
Die Bilder, die sind ja von sehr gesunden und absolut fitten Menschen.
Absolut.
Ja. Wo kriegen Sie die her?
Ja, das war die größte Schwierigkeit.
Man kann in die gesunden Menschen schwer eindringen. Nicht? Höchstens, wenn er tot ist, kann man dann vielleicht einmal nachschauen.
Ja, es gibt auch immer wieder bei Biopsien, zum Beispiel bei Darmspiegelungen, wird ja nicht nur krankes Material entnommen, sondern auch gesundes zum Beispiel. Und genau weiß ich jetzt nicht, wie das geschaffen wurde, weil ich froh war, dass es überhaupt da war, das Material. Weil das Material hier hat eine so tolle Auflösung, dass ich es also auf was 10 mal 5 Meter zeigen kann, ohne dass die einzelnen Teile zerfallen. Und ist jetzt zugekauft von einer kompetenten Stelle, die das produzieren, sind Universitäten, die das produzieren. Es ist ja eine Hightech-Leistung, diese Bilder aufzunehmen. Also zum Beispiel ein Immunfluoreszenzmikroskop kostet 3 BMWs, also alleine die Kostenfrage. Ja.
Aber darf ich vielleicht auch mal ganz kurz nachfragen, jetzt auch bei dem, nachdem die Diskussion jetzt auch stärker so in die Frage nach dem Projekt von LifeSphere sich entwickelt. Ich fand das interessant, dass die Art, wie sie uns in den Körper gebracht haben, eben über sehr viel Ästhetisierung gelaufen ist.
Ja.
Gleichzeitig haben Sie aber im Gespräch auch sehr stark so Ihre Erfahrung mit Patienten, auch Ihre Praxiserfahrung eingebracht. Spielt die Ästhetik jetzt nur in dem LifeSphere-Projekt eine Rolle oder ist das auch etwas, was Sie eben mit Ihren Patienten in der Praxis, eben auch, wo Sie Ihre Patienten in der Praxis damit konfrontieren? Zeigen Sie denen auch Bilder, um sie einzustimmen auf ihren Körper?
Also das war die Grundidee von LifeSphere, weil ich gemerkt habe, wenn ich sage, nehmen Sie jetzt Kontakt auf mit Ihrem Magen, dann wissen die Leute nicht, wo der Magen womöglich sitzt. Gut, dann wissen wir, wo der Magen sitzt, dann wissen wir aber nicht, wer ausschaut. Und dann kam ich immer mit dem Buch, habe es aufgeschlagen und gesagt, so schaut Ihr Magen aus. Und dann kam womöglich, ja. Und dann kann ich den nicht anleiten, hineinzugehen und zu sagen, schauen Sie jetzt hinein und schauen Sie, wie toll er ist. Und jetzt machen wir Balance da drinnen in Bezug auf Schleimhaut und auf Salzsäure zum Beispiel, ja, indem wir uns positiv einstimmen, das funktioniert. Das heißt, da gibt es Barrieren und die Idee von LifeSphere ist, diese abzubauen, nach und nach. Ja. Also, und ein positiver Körperbezug hat natürlich auch immer mit der Erfahrung zu tun, die ich bis dahin hatte. Ja. Jemand, der immer geschlagen wird, hat keinen positiven Körperbezug. Das ist unmöglich. Ja, da ist so viel Schmerz gekoppelt damit, dass das nicht geht. Und so haben wir halt alle unsere Erfahrungen irgendwann. Ja. Hat sich vielleicht jemand die Hand auf den Ofen gelegt und hat sich verbrannt, dann ist dieser Teil einmal mit Schmerz gekoppelt gewesen. Ja. Und führe ich ihn wieder dorthin, kommt wieder der Schmerz hoch, weil das Körperbewusstsein gespeichert ist, über Jahre, über Jahrzehnte. Und diese Ästhetisierung, die Sie ansprechen, da geht es einfach darum, Wertschätzung. Ja, mich selbst wertzuschätzen. Und das ist auch das Thema des Älterwerdens, des fortschreitenden Alterns, auch einfach wertgeschätzt zu sein. Ja, ich mich selbst wertzuschätzen und die anderen wertzuschätzen. Also das ist in diesem Thema ganz groß drinnen. Ja. Und was auch so interessant ist, auf diesen mikroskopischen Ebenen sind wir alle gleich. Es gibt keinen Unterschied. Gar keinen. Und wir sind auch gleich wie die Maus. Ein System quasi wurde kreiert und es funktioniert und es ist überall eingebaut worden. Höher spezifiziert und so weiter, aber vom Prinzip her überall eingebaut. Und interessant ist auch bei diesem Blutfarbstoff zum Beispiel, der für die roten Blutkörperchen da ist, der hat sich aus dem Chlorophyll entwickelt. Und wir kommen in den letzten 15 Jahren, sind wir drauf gekommen, dass auch Muskelnfarbstoff und Nervenfarbstoffe besitzen. Also das hatte ich noch gar nicht gelernt in meiner Ausbildung. Und das ist auch alles aus diesem Chlorophyllsubstrat heraus. Also damit will ich ausdrücken, wir sind ganz stark, wir sind wie aus einer Ursuppe quasi. Ja? Und wir sind im Grunde alle verwoben und vernetzt. Wir sind zwar Individuen, wir sind aber alle miteinander verbunden. Und das lässt sich nicht auseinander dividieren. Ja? Das hätten wir gerne, aber es ist nicht so. Und das hat natürlich hinreichend philosophische Wirkungen, denke ich mir. Ja, wie gehen wir um? Wie gehen wir mit? Möglicherweise.
Ja, Sie haben gesagt, dass unsere Zellen miteinander kommunizieren. Ja. Mich würde jetzt interessieren, ab wann kommunizieren sie miteinander, vor allem auch in Bezug auf die Embryonenschutzdebatte. Ja. Es wird immer wieder gesagt, Voraussetzungen sind Nervenzellen und so weiter, Nervensystem. Ja. Wie ist das jetzt aus Ihrer Sicht?
Wir kommen in den letzten Jahren zunehmend zu den Einsichten, dass wir wenig wissen. Ja? Ich meine, das wissen wir immer, dass wir wenig wissen. Ja? Und diese Zellkommunikation ist auch sehr in den Kinderschuhen letztendlich. Wir wissen, es gibt hormonelle Kommunikationen. Es gibt aber auch, ich war jetzt bei einem Meeting im vorigen September und da habe ich einen ganz herausragenden Mann getroffen, der heißt Bruce Lipton, der sich in dieser Richtung sehr interessiert. Und er hat ihm erzählt, dass Zellen, zum Beispiel auch Hefezellen, wissen, wenn man in die Petrischale eine Substanz hineingibt, ob ihnen die jetzt gut tut oder nicht. Ja? Die gehen, wenn es etwas ist, was ihnen nicht gut tut, gehen sie zurück, können eh nicht ausweichen, weil die Petrischale ist ja nicht so groß. Ja? Aber trotzdem gehen sie weg. Ja? Und wenn etwas ist, was sie nährt, gehen sie hin. Das heißt, auch auf diesen ganz simplen Ebenen wie Hefezellen, da braucht man die Embryonen gar nicht diskutieren, letztendlich, haben wir ein Wissen und eine Kommunikation. Und das Problem an diesen ganzen Fristen und so weiter ist halt immer, wir haben irgendeinen künstlichen Zeitpunkt geschaffen, der ist künstlich. Also seine persönliche Meinung. Ja. Und würden wir uns der Komplexität dieser Dinge, die da immer um uns ablaufen, wirklich wahr werden, würden wir sehr viel anders umgehen miteinander und mit uns umgehen. Ja. Und ein Ansatz ist eben, das hier zu Bewusstsein zu bekommen, in kleinen Dosen. Ja.
Eins würde mich einmal zunächst interessieren, der Schnitt durch die Sehnen, ist das ein Längs- oder ein Querschnitt?
Das müsste ein Längsschnitt, also so runter ist es.
So runter.
Also die Fasern so sind jetzt so runter und ansonsten ist es so geschnitten.
Genau,
ja,
das
ja.
Genau. Okay.
Also sonst kriegen Sie das Profil nicht zusammen.
Genau.
Das sind also wieder, wenn man jetzt sehr viele sehen würde. Ja, genau. Ich meine, das ist einfach nur, um eine Spannung im Bild zu erzeugen. Ja? Wir wollen keine solchen Sehnen haben, weil sie kaputt sind letztendlich. So. Ja, aber es ist halt eine Darstellung in dem Sinn, dass man halt hinschaut. Und,
ja. So, und Ihrer Ausbildung nach sind Sie jetzt Medizinerin?
Ja.
Haben Arbeitsmedizin noch zusätzlich gemacht und beschäftigen sich mit TCM oder so irgendwas?
TCM habe ich nie gelernt, oder aber Akupunktur und da sind diese Themen wie Organkreise und so auch drinnen. Ja.
Jetzt denke ich daran, Sie sind als Arbeitsmedizinerin unterwegs und sagen irgendwo einem Betriebsmenschen, dass irgendetwas krank ist im System. Damit, mit dem System meine ich jetzt seinen Körper. Welchen Zugang haben Sie dann zu der Person und wie kommt die kommt dann jeweils wieder eine Rückmeldung?
Also wichtig ist immer, die Sprache des anderen zu sprechen und sich auf das einzuschwingen, was er versteht, und demgemäß wird die Kommunikation sein. Fragt er mich auf rein schulmedizinischer Ebene, wird er schulmedizinische Aussage kriegen. Fragt er mich auf einer anderen Ebene, wird er eine andere zusätzlich kriegen. Und ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass die Emotion, dass der Geist wichtig ist und dass er schauen soll, wo das Ganze beginnt. Und meistens, mittlerweile, die kennen mich jetzt seit 10 Jahren, die wissen eh, dass sie mit was anderem nicht herkommen brauchen, wenn sie nicht sich selbst irgendwie ein bisschen ergründen möchten. Und die anderen machen, glaube ich, eher einen Bogen um mich, ja, um da nicht irgendwie in irgendwelche Sackgassen zu geraten, wo sie dann sich selbst ins Auge schauen müssten. Also es hängt von dem Niveau vom vis-à-vis ab, was er wissen will von mir. Ja.
Ich möchte nochmal auf die Bilder zurückkommen, auf die Ästhetik, so wurde es genannt. Meine Frage, und zwar ist mir das besonders aufgefallen bei dem 12-Finger-Darm-Bild, angerichtet auf Wirsingkohl, glaube ich, oder Salat, wie in einem Brigitte-Kochrezept, ist da nicht bei aller Liebe zum Liebhaben des Körpers doch eine Fehlinformation darin? Kann man das verantworten?
Es ist vielleicht ein guter Kontrapunkt zu diesen vielen Negativkopplungen, die existieren. Einfach was sehr, sehr ästhetisch und sehr lieblich darzustellen, das war ja, glaube ich, Ihre Frage. Ob es nicht überhöht ist in, meinen Sie das?
Ich glaube, dass der Zwölffingerdarm nicht auf Salat liegt. Also, dass es eine glatte Fehlinformation ist, wenn es so dargestellt wird.
Salat?
Hirn.
Ach so, meinen Sie?
Nein, aber die Farben sind ja nicht echt, aber das Bild an sich ist natürlich eine Aufnahme.
Ja, ja. Also, das ist künstlich eingefärbt. Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Ich verstehe es auch nicht. Meine Frage ist, ob diese Bilder nicht eine Fehlinformation geben durch die
Aufbereitung. Verstehe schon. Fehlinformation insofern, weil dieses grüne Salatblatt nicht da drinnen liegt. Das meinen Sie jetzt, ja? Und dieses Violette drauf, ja?
Also wenn ich es kurz probieren darf. Also ich habe ein bisschen beschäftigt mit so bildgebenden Verfahren.
Ja.
Das Wer ist spricht? Eine Möglichkeit, bestimmte Elemente abzugrenzen.
Ja, genau.
Also man differenziert sozusagen, dass ich eben diese Zotten von dem unterliegenden Material oder der Haut oder was auch immer, um sozusagen die Funktionen trennen zu können. Also es ist eigentlich ein normales Verfahren oft, vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt in der Farbgebung, aber macht man normal so.
Also es unterscheidet halt die Strukturen stärker.
Aber es wird dann stärker in Ästhetisierung. Also ich denke, für mich war das eben auch so der Punkt mit der Ästhetisierung. Auch die Frage, ich meine, gerade wenn man auch die bildgebenden Verfahren in der Magnetresonanz, in der funktionellen Magnetresonanz beim Gehirn sich vorstellt, meine, das sind ja auch diese artifiziellen Einfärbungen. Ich meine, solange man das mitreflektiert, dass es eine Inszenierung ist und nicht einfach eine ich meine, so ein Foto verführt natürlich, das Foto hat ja immer sozusagen eine direkte Wirkung. Es hat ja irgendwie sozusagen den Eindruck von einer direkten Repräsentation. Und ich glaube, das ist halt die Gefahr, vielleicht haben Sie das auch angesprochen, das ist auch der Punkt gewesen von Ihnen, dass es sozusagen dann die Gefahr bedeutet, das irgendwie sozusagen fehlzulesen, wenn man nicht das sofort als Inszenierung mitdenkt. Und als Foto ist es natürlich, ich meine, als Foto hat es ja immer beide Dimensionen. Es hat einen Abbildcharakter und es hat einen Inszenierungscharakter, wie jede Fotografie auch. Aber unsere Lesegewohnheit mit Fotografien ist eben sehr oft, das als Abbild irgendwie auch zu lesen.
Also wenn ich kurz noch was sagen darf, dazu darf ja keine Illusionen machen. Es ist ja an sich keine Lichtaufnahme, sondern Elektronenrastermikroskopaufnahme. Da gibt es keine Farben. Es wäre auch gar nicht möglich, das optisch zu repräsentieren. Also ist schon mal die gesamte Plastizität, muss auf eine völlig andere Basis gemacht werden. Und daher gibt es eben sozusagen dann im nächsten Schritt die Möglichkeit, und man muss es machen, um Funktionsgruppen abzulösen, dass man das Ganze dann einfärbt. Weil es an sich nur schwarz-weiß wäre, und selbst das ist eigentlich eine Lüge, weil es Elektronen wären. Aber also das heißt, das ist schon mal prinzipiell ein bildgebendes Verfahren, das ganz, ganz abstrakt eigentlich funktioniert. Und daher ist der Zwang immer da. Also Sie können es nicht fotografieren, Sie müssen es praktisch gestalten in irgendeiner Form. Ja.
Also mir hilft es einfach, zu diesen ganz kleinen Formen Zugang zu finden, und eigentlich auch nach 25 Jahren Beschäftigung mit dem Thema kann ich es in dieses Detail eigentlich nicht selbst visualisieren, wenn ich nicht Bilder dazu präsentiert bekomme. Und die Idee ist eben, wenn ich jetzt nächste Mal von Zotten spreche, haben Sie ein Bild dazu, oder? Ja, wenn es auch grün und Salat ist, aber ein Bild. Ja. Und hier bei der Lunge ist auch das Thema Tabakrauch zum Beispiel, das verklebt sich alles, wenn wir rauchen, und das ist auch unseren Jugendlichen nicht bewusst, was sie sich damit antun und wie sehr sie dann wieder brauchen, 20 Jahre, bis das wieder frei wird alles und abgebaut ist. Und also in der Prävention letztendlich mit solchen Bildern auch zu arbeiten, schafft, glaube ich, schon Bezug. Ja, dass das jetzt nicht einfach nur ein Rauch da hinein und irgendwo hin, naja, sagt eh jeder, dass es schlecht ist, sondern was ist es? Genau das verklebt dann. Ja.
Also, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass Sie genau diese Ästhetisierung, so wie die Fotos jetzt dargestellt sind, sehr, sehr wichtig finde. Ja. Besonders jetzt auch, wenn ich mir denke, wie ich in meiner eigenen Schulzeit ein Biologiebuch angeschaut habe, wo verschiedene Organe abgebildet waren, war das eher eigentlich ein abstoßendes Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, was ist das, gehört das zu mir? Ja. Das will man gar nicht anschauen. Ja. Und ich denke mir gerade so, auch Kinder jetzt vorzubereiten, eben ihren Körper kennenzulernen. Ich denke, man kann auf diese Weise sehr gut funktionieren.
Also mein Eindruck ist auch, dass man eben in der Drogenprävention schaut, den Zusammenhang, also dieses, das ist meins zu schaffen, das ist nicht irgendwas da draußen, sondern das bin ich. Und mein Eindruck ist schon, dass es dann noch einmal eine Überwindung ist, da dem dann Schaden zuzufügen, dieser Struktur aktiv Schaden zuzufügen. Ja, mich faszinierend, ja. Also, aber. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Ja. Gut. Zu den Rauchern oder Nichtrauchern.
Also ein Raucher spricht, oder was?
Nein, ich bin klar, nicht mehr. Aber die Raucher,
tun sich ja selbst an. Keine Frage.
Ja.
Es gibt dann aber eine Unzahl von anderen Einflussgrößen aus der Umwelt.
Ja.
Seien das Pollen, sei das Staub, sei das
Abgase,
was immer.
Ja.
Da kann der Mensch als solches nichts dagegen tun, als damit leben. Und der eine kann gut damit leben, weil er es besser verkraftet, möglicherweise, als ein anderer. Wobei der andere, da denke ich jetzt an jene Leute, die jetzt Allergien haben oder die Asthmatiker beispielsweise. Die sind verurteilt zu leiden, solange sie leben. Außer die Wissenschaftler kommen drauf, dass es da noch eine Möglichkeit, oder es findet man eine Möglichkeit, um das zu verbessern.
Die Frage ist immer, von welcher Basis geht das System aus? Das heißt, ist das System schon schwach in allen Systemen, dann ist natürlich das, was Sie beschreiben, noch stärker wirksam. Meine Erfahrung auch hier, wenn man stärkt in einem psychischen Bereich und mit Konzentrationsübungen und einfach mehr zulassen, diese Regenerationsphasen, die jetzt ruhig werden, lässt sich hier auch viel mehr Lebensqualität einbauen. Ja. Weil sich das zunehmend aufbaut. Ja. Ich habe dann Angst davor und es werden so Kreisläufe, die dann auch entstehen. Und das wird dann so eine Verselbstständigung auch des Themas, was jetzt Allergien betrifft oder so. Ja. Ich brauche dann nur meinen Löwenzahn sehen, habe ich schon keine Luft. Obwohl es eigentlich nicht der Fall wäre vielleicht. Ja. Ja, und das ist dann ganz schwer und das kann man sehr wohl reduzieren und also eine bessere Lebensqualität auch schaffen. Auch jetzt im Asthma angesprochen, wenn diese Leute nicht gut atmen können oder wissen, wo sie atmen, ja, oder dass es verschiedene Arten zu atmen gibt, wird es natürlich noch schwerer, ja, weil überhaupt kein Lungenvolumen da mehr drinnen ist. Oder in der Panik dann ja, überhaupt nicht mehr rauskommen, eben durchs Atmen. Ja. Also gibt schon noch einige Möglichkeiten, mit diesen Menschen zu arbeiten, ja, und auch Veränderungen herbeizuführen.
Würden Sie noch etwas erklären? Sie haben gesagt, alles beginnt mit einer Entzündung, eine Reaktion.
Ja.
Es sind immer Entzündungen.
Ja.
Und aus meiner persönlichen Erfahrung reagiert meine Haut mit einer Entzündung. Also das ist meistens mit psychischen Zuständen verbunden und es ist immer Entzündung. Aber wie das zusammenhängt, das ist man trotzdem schleierhaft. Danke.
Ja. Man geht davon aus, dass man jahrelang, also wir sind ja von Erziehung, Prägung her definiert. Ja, das ist eine Begründung. Ja. Vielleicht haben wir zu Hause gehört, geh nicht hin, der Hund ist grauslich, oder geh nicht hin, der beißt dich, oder was auch immer, oder der hat Flöhe, oder da wird es dich kratzen, wenn es hingehst, oder was wir auch alles gehört haben. Bis wir 3, 4 Jahre alt waren, können wir uns ja überhaupt nicht wehren, ja, gegen irgendetwas, was aufgespielt wird, sozusagen. Und das ist eine Möglichkeit, dass wir dann etwas ausdrücken, was wir immer gehört haben. Ja, der Körper hört etwas, nimmt es auf, nimmt es als Wirklichkeit wahr und produziert es brav immer wieder. Ja? Also das ist jetzt ein psychosomatischer Ansatz auch. Ja? Und sonst geht man davon aus, dass wir eine ganz hohe Regenerationskraft, die habe ich ja auch beschrieben, haben und eigentlich ständig dynamisch auf etwas reagieren. Es geht ja die ganze Zeit. Ja? Es ist ja auch in der Nacht. Also es ist immer ein Ausgleich und eine Balance da. Und wenn wir jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Balance zu unterstützen, oder wir schwächen ihn noch, indem wir ihm noch dauernd, ich bin nichts wert, ich bin ein Trottel, der Papa hat gesagt, du schaffst es nie, schau nicht so blöd, ja, was auch immer, den ganzen Tag da im Hirn haben, ja, oder mein Chef schaut mich immer so blöd an, egal was es ist. Ja. Und das geht die ganze Zeit so. Ja. Kennen wir von uns allen. Darum war ja auch dieser Ansatz, dieses Geplapper endlich abzustellen. Ja. Dass wir fähig werden, das abzustellen. Und das ist auch sehr spannend für einen neuen Vortrag. Eben unser Gehirn ist abhängig davon, was unsere Sinne bieten. Das heißt, was wir sehen, riechen, hören, schmecken, tasten. Ja, das ist seine Information, er hat keine andere. Und die Information verarbeitet das Gehirn. Und mehr hat er nicht. Ja? Und wenn Sie immer so irgendwen sehen, vis-à-vis, ja, hat er den Eindruck, das ist die Welt. Solche Leute. Ja? Wenn Sie dann irgendwen hören und sagen, du bist nichts wert, dann ist das die Welt. Ja? Und das ist, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, was wir alles schon aufgenommen haben, wenn wir als 30-Jährige oder wie alt auch immer hier sitzen, ja, ist es ein Wunder, dass es uns so gut geht. Also ist sehr viel Lebenskraft da und sehr viel Potenzial, das dem entgegenzuwirken. Ja? Und da ging es halt darum, einfach Klarheit einmal zu schaffen. Was ist mein tägliches Denken? Was ist mein tägliches Fühlen? Ist das mein Fühlen oder hat es mein Vater gefühlt? Oder meine Mutter? Oder hat es die Tante die ganze Zeit gesagt? Bin das wirklich ich? Ja, was bin denn wirklich ich? Das ist oft ganz schwer auseinanderzuhalten, weil wir schon so lange leben, dass wir glauben, es bin ich. Und so kann auch Missempfinden und Krankheit entstehen. Das heißt, wir, der Körper ständig im Balanceausgleich und wir dann immer noch was drauf. Ja? Negativ meistens. Ja? Weil zufrieden sind wir ja kaum. Wenn wir was haben, brauchen wir schon wieder was Neues oder noch mehr oder was auch immer. Ja? Und er hat einen wahnsinnigen Stress mit uns. Ja? Wenn er schon nicht mit äußeren Faktoren. Ja? Er hat einen heftigen Stress mit uns.
Danke.
Ja, bitte.
Das Fatale ist ja beim Gehirn wahrscheinlich auch, dass es irgendwie, dass es dem Gehirn egal ist, was es lernt. Es wird halt immer besser darin. Also das heißt, man kann sich auch so sozusagen in eine Schleife hineindenken und das prägt sich immer stärker ein. Genau. Also jetzt nicht nur eine prägende Erfahrung aus der Kindheit, sondern sogar etwas, was man sich selber sozusagen in die Schleife bringt. Was ist Ihre Erfahrung damit, wie man solche Sachen wieder knacken kann? Also kann man das wieder
aufmachen? Das Thema ist ja auch selektive Wahrnehmung. Gehe ich hinaus und denke mir, ich treffe heute nur grantige Menschen, dann werde ich nur grantige Menschen sehen. Wenn ich hinausgehe und denke mir, heute ist ein klasse Tag und ich fühle mich wohl und es ist alles wunderbar, dann wird es genau so sein. Ich bestimme, wie es ist. Ja? Ein Faktor. Der zweite Faktor ist die Unterbrechung dieser Kreisläufe. Das, was ich mitteile und was ich erfahren habe, ist, dass wir da immer zuerst schauen müssen, eine Analyse machen. Was ist es denn eigentlich, was mich peinigt und was mich quält? Ja? Ist es, dass ich bin nichts wert? Ist es, dass ich bin nicht geliebt? Ist es, dass ich habe keine Hoffnung? Ist, was auch immer. Es sind immer ähnliche Dinge. Und wir sind da auch alle gleich. Es gibt da nicht viel Unterschied. Mhm. Ja? Und wir bleiben gesund, wenn wir wertvoll sind, wenn wir geliebt sind und wenn wir einfach erfüllt sind und Frieden haben. Dann bleiben wir gesund. Alles andere, was abweicht davon, wird problematisch. Und die Idee ist, in diesen idealen Zustand hineinzukommen, zunehmend. Das ist aber, für mich war das Arbeit, Disziplin. Und diesen ganzen anderen Faktoren, die da sind, einfach ein Gegengewicht zu bieten. Nein, das interessiert mich jetzt nicht. Wie will ich es? Ja? Mich interessiert diese Krise, die jetzt existiert, nicht, weil sie ist eh künstlich. Ja? Und je mehr wir davon reden, desto größer wird sie. Ich lebe es anders, ja, zum Beispiel. Und wenn wir das im Kollektiv natürlich tun, ist das eine ganz große Kraft. Und eigentlich hat einer damit begonnen, können ja die anderen mitpartizipieren. Das ist wie bei den Schimpansen auf den verschiedenen Inseln, die verschiedene Fähigkeiten entwickeln, obwohl sie keinen Kontakt miteinander haben. Die gleichen Fähigkeiten weitergegeben werden. Kennen Sie die Geschichte? Ja. Ist das ausreichend beantwortet?
Ja.
Also nicht reagieren ist eine Methode. Das Gegenteil einsetzen, also wenn ich merke, mein Wert ist schlecht, dann gebe ich mir Wert, ich bin wertvoll. Manchmal vertragen die Menschen nur ein bisschen wertvoll. Wertvoll ist zu viel manchmal. Ja? Weil der Widerstand oft zu hoch ist, wenn ich jahrelang gehört habe, ich bin nicht wertvoll. Und dann kommt einer und sagt, du bist wertvoll, dann wissen wir. Ja? Das kann es auch nicht sein. Ja? Dann fängt man an mit ein bisschen wertvoll. Das nehmen sie dann, dann fangen sie es zum Integrieren an und dann wird es besser.
Hier vorne ist noch eine Frage.
Genau, ich glaube, wir machen jetzt einfach nur eine Frage zum Schluss und dann wechseln wir eben so mehr in einen informellen Diskussionsbereich über. Frau Schnieder wird ja noch hier bleiben, sie muss ja noch hier bleiben. Ja,
gerne.
Bleibt Ihnen, bleibt ja gar nicht viel zurück, ja. Lieber freiwillig als gezwungen. Ja, das ist, aber bitte nochmal.
meine Frage ist ja, eine einfache Frage, physiologische Frage. Wie weiß ein dummer, hohler Knochen, dass er wieder zusammenwachsen muss, wenn er bricht?
Also beim Nerven ist es zum Beispiel so, dass sie ihm eine Naht geben müssen. Ja? Der weiß nicht, wo er hinwächst. Ja, und so ist es beim Knochen im Wesentlichen auch. Sie müssen einen Kontakt schaffen. Dazu ist ja das Zusammennageln und Bohren und so weiter da. Und dann gibt es oft eine überschießende Bildung. Das nennt sich Callus. Das heißt, er schießt über in seiner Funktion. Also in seine, die Zellen werden überschießend angelagert. Ja? Verstehen Sie, wenn ihr zwei Knochen habt, also einen gebrochenen Knochen. Ja,
ja, wie kommen die Zellen da hin?
Na, die ist schon...
Es tut mir weh, oder wieso weiß ich überhaupt, dass ich mal einen Knochen gebrochen habe und keine Nerven da sind?
Welche Nerven? Es sind ja immer Nerven da, was meinen Sie jetzt?
Ja, aber das war ja innen hohl, was Sie gezeigt haben.
Der Knochen da jetzt. Ja, das ist eben auch ein Präparat. Da drinnen ist jetzt alles, was Sie brauchen. Knochenmark und Durchblutung und Nerven natürlich. Das ist alles rauspräpariert. Das ist jetzt nur, um die Struktur des Knochens einmal ganz klar zu zeigen. Ja. Da drinnen ist praktisch, wenn Sie es jetzt nochmal sehen, ja, das ist alles ausgefüllt. Ja. Ich meine, es ist ja nicht viel anders als beim Händel, wenn Sie ein Händel essen. Ja. So schauen wir auch aus. Das ist ausreichend begründet. Also sie ist natürlich ernährt, ja, sind natürlich Gefäße, sie brauchen immer eine Ernährung. Ja. Und wenn jetzt große Gefäße betroffen sind, muss das chirurgisch versorgt werden, dass eben Ernährung dort ist. Ja, Blut, Zirkulation, sonst stirbt der Teil ja sowieso ab, ja, wenn er nicht versorgt wird. Das war das Problem bei dem Skifahrer, diese Amputation war notwendig, weil es nicht mehr versorgt war. Ja. Und Nerven genauso, also die Nerven werden dann, bei der Nervennaht ist es so, wenn Sie einen Nerven durchtrennt haben, fügen Sie das wieder zusammen, den Nerven, und der letzte Teil, der hat keine Funktion mehr. Der wird nur angenäht, damit der Nerv weiß, wo er hinwachsen soll. Damit er nicht irgendwo hinwächst. Ja. Und wir wissen ja auch oft bei den Operationen, dass wir dann ein anderes Gefühl dort haben, wo wir operiert worden sind. Das ist, weil das so undifferenziert dann von den Nerven hinaus wächst.
Aber das ist gleich in der Therapie, wenn man sich
das
noch
einsetzt, dann ist Sie haben Erfahrung damit, ja. Weil Sie hindeuten. kann natürlich aber auch einen dauerhaften Schmerz produzieren, der nicht weggeht, ist auch möglich. Ja, beides.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein Punkt, wo wir schon einfach mehr so in die informelle Diskussion dann übergehen können. Ich wollte mich jetzt auf alle Fälle nochmal an dem Punkt ganz herzlich bei Frau Schnieder bedanken.
Danke,
für den ebenfalls. Vortrag und die Diskussion. Danke.
Danke.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Live-Sphere, was ich ja hoffe, dann wird es ab März ein Audiobuch geben, das diese Themen einfach nochmal aufgreift, nochmal eben präsentiert. Und Frau Schnieder hat auch ein für sich selbst und eben auch für andere Zwecke eben da hinten nochmal ein Evaluierungsformular aufgelegt. Falls Sie Zeit haben, wäre das ganz in Ihrem Interesse, wenn Sie das eben einfach ausfüllen und dann dort liegen lassen, dass Sie das am Ende einsammeln können. Der Kepler-Salon ist noch offen bis 10 Uhr. Es gibt jetzt genügend Möglichkeiten, einfach noch mal ein bisschen über die Nerven, die Knochen und alle möglichen sonstigen Fragen des Körpers auch noch mal zu sprechen. Ich fand das einfach sehr spannend, einfach so aus dieser Verbindung dieser unterschiedlichen Elemente, so einer Neugierde, der Erfahrung mit dem Umgang mit Patienten, dem Versuch, was Künstlerisches daraus zu machen. Und dadurch ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Melange geworden. Und ich glaube, darüber können wir jetzt gut noch im kleineren Kreis, im informellen Kreis, mit einem Bier oder einem Glas Wein ganz gut diskutieren. Danke.
Dankeschön.